Halleluja, Vater, ich preise dich, ich rühme dich und ich danke dir heute Abend für Jesus, dass er in diese Welt gekommen ist, uns selig zu machen. Halleluja, danke, Herr. Amen. Lass uns Platz nehmen, wir möchten Gottes Wort hören. Der Herr Jesus hat große Pläne mit jedem Einzelnen von uns. Wir sind berufen, erwählt, Gottes Werke zu verkündigen. Und ich lade dich ein, heute Abend mit mir das Thema zu behandeln. Das Problem, das viele Christen haben. Wir haben alle irgendwie als Christen Probleme, oder nicht? Oder geht es euch allen gut? Habt ihr keine Kämpfe, keine Anfechtungen, keine Versuchungen, keine Sorgen, kein Zipperlein? Ich möchte über die Probleme sprechen, die die Christen haben. Die Christen haben ein ganz großes Problem. Und nicht nur eins. Also ich habe darüber meditiert und nachgedacht und ich habe mich erschreckt, wie viele Probleme Christen eigentlich haben. Mehr Probleme als die draußen in der Welt. Warum? Werde ich auch was sagen, warum das so ist. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen zu den Veranstaltungen. Morgen früh wird das Thema sein, wer ist ein Riese? Das ist auch schon ein Problem. Also wir haben, was wir immer haben, das ist alles riesengroß. Mächtig, überwältigend, bedrückend. Oh. Und so weiter. Wer ist ein Riese? Der Goliath ist schon längst tot, aber irgendjemand ist ein Riese, der so vor dir steht, dich erdrückt und da kommst du ganz klein wie so eine Heuschrecke vor. Dann morgen Abend, 19 Uhr, wir haben Heilungs- und Salbungsgottesdienst. Ich weiß nicht, wie das alles ablaufen wird, aber auf jeden Fall, ich weiß das Stichwort. Gott will uns den doppelten Segen geben. Der Einfache ist uns zu wenig. Mit dem Einfachen kommen wir nicht durch. Der einfache Segen reicht nicht. Wir brauchen noch einen Zusatztank. Also alles, was in der Lampe ist, an Öl und Gnade und Barmherzig und so weiter. Und dann noch einen Zusatzkanister. So, und du brauchst den doppelten Segen. Gott will dich doppelt segnen. Gott will dich doppelt segnen. Das ist typisch Gott. So, also wenn du typisch Gott erleben möchtest, komm morgen Abend. Dann am Mittwoch, den 24., da sprechen wir über das himmlische Heiligtum, was da drüben alles los ist. Weißt du, früher hat man Ost und West gehabt, hinterm eisernen Vorhang. Was hinterm Jordan auf der anderen Seite ist, also über das himmlische Heiligtum werden wir sprechen. Dann nimmst du diese ganzen Termine mit. Jetzt, wir haben auch schon für die Karwoche. Also Karwoche, das ist ein bisschen evangelisch-kirchlich. Also da habe ich was ganz Besonderes, was vielleicht nicht so angekündigt worden ist. Wir haben einen Fußwaschungsgottesdienst. Halleluja. Nee, kein Halleluja. Das ist, weißt du, Köpfe waschen, das können die Leute, aber die Füße waschen. Wir wollen einander dienen. Einen Fußwaschungsgottesdienst. Und nur für die, die es wollen. Die es nicht wollen, die können es bleiben lassen. Aber ich denke, das ist ein schöner Dienst der Liebe. Füße einander waschen. Das hat Christus getan, Johannes 13, wenn du wissen möchtest, was das ist, lies mal im Johannes 13. So, dann Karfreitag. Wir werden am Karfreitag nur morgens Gottesdienst haben, und zwar um, muss ich selber gucken, 10 Uhr. Pass auf, wo habe ich das? Ostergottesdienst, 10 Uhr, 11 Uhr. Karfreitag, damit wir ausschlafen können, Karfreitag sowieso, weil wir abends nichts haben, um 11 Uhr Gottesdienst. Da brechen wir unser Rhythmus. Und abends kein Gottesdienst, also Karfreitagabend kein Gottesdienst. Beim Karfreitag ist immer sowas Merkwürdiges. Ich weiß nicht, ob es euch geht, da regnet es meistens. Und da ist dunkel und bewölkt sich der Himmel. Und zu den Tagen Jesu war es Erdbeben. Der Himmel verfinsterte sich. Also es liegt irgendwo so in der Zeit. Und deshalb habe ich abends keinen Gottesdienst. Wir kommen tagsüber hierher. 11 Uhr Gottesdienst. Nimm also diese Termine für April schon mit. Was wir so alles haben, 10. April für die Frauen, damit wir auch schon ein bisschen planen können, Frauenbrunch. So, und dann unsere Gemeindebibelschule macht weiter fleißig. Und jemand sagt, ich bin im Kapitel 2 angekommen erst. Also wir haben eine ganze Menge an Kapiteln, also dort durchzuarbeiten. Ich mache euch nur Mut, arbeitet da durch, zuerst mal durchlesen und dann nachschlagen und dann nachgucken, so dass man alles versteht und einfach gelernt hat, wie das Evangelium nach Berlin gekommen ist. So auf Umwege Rom und dann Mailand und dann irgendwie Berlin. Heute Abend das Problem vieler Christen. Möchtest du wissen, was Gott über die Kinder Gottes denkt, über sein Volk, über seine Gemeinde? Ich schon. Ich möchte genau erfahren, was denkt Gott. Und eine Tatsache ist ein Problem der vielen Kinder Gottes, die sind in der babylonischen Gefangenschaft alle noch. Irgendwie, wir haben den Leuten vertraut, zu viel vertraut, dem Establishment zu viel vertraut und den geistlichen Führern und so weiter, dann sind wir in die Irre gekommen. Und das ist das Problem vieler Christen, die wissen oft nicht, was links und rechts ist. Also denen fehlt die Gabe der Geisterunterscheidung, Das ist ein Problem. Was ist richtig? Was ist das Evangelium? Was ist die Wahrheit? Dann heutzutage übers Internet, da kannst du jeden Quatsch dir runterladen, kannst Gutes und Schlechtes runterladen. Also beides ist drin. Und die meisten, den vielen Leuten fehlt der geistliche Durchblick. Man fragt sich, wo bin ich dann irgendwie gelandet und angekommen? Und plötzlich dann merkt man, da bin ich irgendwie in eine esoterische Szene gelandet, denn es gibt Haufen Lichtarbeiter, weißt du, das sind so esoterische Lichtarbeiter, die arbeiten am Licht. Und die versuchen da Licht zu bringen, aber die bringen kein Licht. Das wird immer dunkler und finster. Aber die Gedanken, die sie haben, manchmal, die sind fantastisch und denken, das klingt so christlich und so biblisch und so weiter. Und dann kommst du nach Babylon in Esoterik und dann kommst du fast gar nicht mehr raus. Viele Christen sind heute frustriert, enttäuscht, innerlich leer, zerrissen. Was ist die Wahrheit? Das ist diese große Frage. Also das Problem vieler Christen, ich meine, die ehrlich meinen, auch viele Namenschristen, die haben ein Problem. Durch die vielen Spaltungen und Trennungen, welche Kirche ist recht? Die evangelische, die katholische, die Mennoniten, die Baptisten, die Methodisten. Welche Gemeinde ist richtig? Ich warne euch nur eines. Und da möchte ich euch ganz klar warnen, wenn jemand zu uns kommt oder zu dir kommt und sagt, wir sind die wahre, die einzig wahre, alleinselig machende Kirche, das ist eine Sekte. Und wir sind die allein wahre, selig machende Kirche oder Religion. Und weißt du, die Schlimmsten sind die Katholiken. Die sagen, wir sind allein die wahre, selig machende Kirche. Da kommen nachher andere Jehovas Zeugen auch. Wir sind die Richtigen und dann kommen der und so weiter. Wenn irgendjemand kommt, wir sind die allein selig machende Kirche, schnell weglaufen. Nichts damit zu tun haben wollen. Sofort wie möglich den Verein verlassen. So. Die vielen Spaltungen, die predigen aus der Bibel, die predigen aus der Bibel. Und da haben viele Christen ein Problem. Was ist die richtige Bibel? Was ist die richtige Übersetzung? Gar keine. Jeder hat so ein Geschmäckle. Jede Übersetzung. Martin Luther, dazu sein Geschmack. Also, und dann die Konkordante hat ihren Geschmack und die Elberfelder hat ihren Geschmack und die Schlachter hat seinen Geschmack. Was ist die richtige Bibelübersetzung? Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. Also du brauchst den Heiligen Geist, um das Wort Gottes zu finden. Deshalb, für mich ist jede Bibelübersetzung richtig, außer von irgendwelchen Sekten, so wie Jehovas Zeugen, diese neue Weltübersetzung, also wo die dann immer dann ihren Geschmack reinmischen. Also du musst aufpassen, gerade die Pfingstler bringen auch ihre eigene Übersetzung, das Neue Testament, Mülheimer Bibelübersetzung, vergiss es, lies das Wort Gottes. Wenn du nichts weißt, lies die Einheitsübersetzung, lies Martin Luther. Martin Luther hat dem Volk aufs Maul geguckt, das ist zwar ein bisschen manches kernig und deftig, also je nachdem, was du liebst, mehr rustikal oder mehr so sachlich, finde selber raus, also das Wort Gottes ist Wort Gottes. Es kommt nicht leer zurück. So wie der Regen nicht leer zurückkommt, so kommt auch das Wort Gottes nicht zurück. Aber viele haben das Problem, was ist die richtige Bibelübersetzung? Also da musst du selber rausfinden und einfach sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Und dann wird Gott dir sogar durch die dümmste Bibelübersetzung sprechen. Es gibt ja eine ganze Menge, also bitte. So, durch das ständige Konsumieren sind viele frustriert, viele Gotteskinder ausgebrannt. Und verbraucht, von einer Feuerkonferenz in die andere, von diesen Meetings, jedem Meeting und so weiter, die leiden an geistiger Herzverfettung. Das ist ein Problem, das viele Christen haben, geistige Herzverfettung, geistlicher Herzinfarkt, oder dann stehen sie vor Nervenzusammenbruch, dass sie nicht mehr weiter wissen, was ist die Wahrheit? Das ist ein Problem, was Christen haben. Und dann sitzen sie, so wie die Kinder Israel in Babylon, an den Wassern von Babel, und man zwingt sie, Lieder zu singen von Zion, singt von Jerusalem, singt uns was vor, macht uns was vor, zeigt uns mal und so weiter. Man soll Zions Lieder singen, Anbetungslieder singen, man soll fröhlich sein, Gott vertrauen und so weiter, aber das stinkt ja alles. Verstehst du, in der Gefangenschaft, in der Verbannung zu sein, zerstreut, weg, weit weg von zu Hause. Und man zwingt uns, Gott zu fürchten, zwingt uns, und zwingt uns und zwingt uns und zwingt uns. Weißt du, das ist ein Problem. Viele Christen leiden unter dem Zwang. Also ich spreche die Probleme, die Christen haben. Zwang, wir müssen beten. Wir müssen in den Gottesdienst gehen. Wir müssen Bibel lesen. Wir müssen Bibel studieren. Wir müssen. Beim Kommunismus musst du. Aber nicht beim Heiland. Beim Heiland darfst du. Das Problem vieler Christen, und heute möchte ich ein paar heikle Themen betrachten, dass die Christen haben. Also ich bin ja Christ schon seit vielen Jahren. Und ich war nicht christlich. Und ich weiß, also ich kann ein Nicht-Christentum vergleichen und ich kann Christentum vergleichen. Und ich weiß, wie ein Nicht-Christ ist und wie ein Christ ist, wie ein Scheinchrist ist, so wie die Christen so aussehen. So, und ich will so ein Bild machen. Ich versuche heute ein paar heilige Kühe zu schlachten auch und ein heikles Thema betrachten. Das Problem der Gläubigen, der wahren Kinder Gottes, die Probleme, die wir manchmal so haben, Land auf, Land ab. Dass Christen Probleme haben, das ist schon ein Problem. Die sollen Probleme haben, die sollen doch immer vom Sieg singen. Man zwingt uns Zionslieder, Siegeslieder, Halleluja-Lieder, Hosianna-Lieder. Und wir haben Probleme. Zu Hause brennt's. An der Arbeitsstelle brennt's. In der Gemeinde brennt's womöglich. Oder so, verstehst du, überall brennt es. Unser Herz brennt. Weißt du, du kannst mittendrin in der Gemeinde sein und unser Herz brennt. Jesus geht mit dir und ihr Herz brannte, als er mit ihnen sprach, als er ihnen die Bibel erzählte und von der Bibel sprach. Brannte nicht unser Herz? Viele sind schon so lange dabei und sind doch nicht weitergekommen. Ein Problem. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Wir dachten, da würde ein Wunder passieren. Wir beten schon so lange und da passiert noch kein Wunder. Und sie sind enttäuscht über sich selbst, viele Christen, über die Gemeinde enttäuscht. Heutzutage ist ein großer Trend, dass viele Leute vom Christentum enttäuscht sind, von Kirche enttäuscht sind. Wenn ich das alles so sehe, was Land auf, Land ab passiert, wie die Priester Kinder missbrauchen oder so, hört auf mit der Kirche, will damit nichts zu tun haben. Du hörst es Land auf, Land ab und es wird immer schlimmer. Oder bei uns passiert so wenig, weißt du, ich höre in Afrika und in Asien und überall, da segnet Gott und da bekehren sich die Heiden, da gibt es Massentaufen und da geschehen Zeichen und Wunder, Tote stehen auf und bei uns steht nicht einmal eine Maus auf. Nix, da kommt nicht einmal der Maus hinterm Ofen vor, gar nichts. Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall, bewegt sich gar nichts, nicht eine Mücke. Und weißt du, du spürst, wenn du so mit Christen dich unterhältst, ja früher war alles ganz anders. Weißt du, früher, damals nach dem Krieg, früher. Und du hast dich ins Schneckenhaus zurückgezogen, das ist ein Problem für einen Christen. Lass die Jungen machen, lass die anderen machen, lass die studiert haben, machen. Du ziehst dich zurück. Das Problem vieler Christen ist, wir haben jetzt diese Tage gehabt, ich habe diese Tage über Pfarrer, Prediger, Pastoren, Rabbis, Priester gesprochen. Da war das Thema, was Gott über die Prediger heute sagt, dann was unsere Generation heute braucht. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt angekommen, das Problem der Christen. Weißt du, ein großes Problem bei vielen Christen ist, sie haben die erste Liebe verloren. Lass uns ganz ehrlich sein. Das, was die erste Gemeinde in Ephesus, wo der Herr einen Brief schreiben lässt, ich habe wieder dich, du bist sehr aktiv. Du tust unheimlich viel, ein Meeting nach der anderen, eine Versammlung nach der anderen, eine Konferenz nach der anderen, aber es fehlt etwas, die persönliche Liebe, diese persönliche Beziehung zu mir. Der Feind hat dich vom Feuer Gottes weggebracht und am fremden Feuer wärmst du dich da irgendwo. Das Feuer Gottes brennt schon lang nicht mehr in dir. Das ist diese Tendenz, dieser Trend. Ein anderes Problem, das viele Christen haben, sie vergleichen sich immer mit anderen Leuten und mit den Weltmenschen und dann sagst du, guck mal, wie geht's doch denen so gut? Die beten nicht, die singen nicht, die gehen in keine Kirche, aber die sind glücklich. Und du, wie sieht's bei dir aus? Bist krank, siehst, leidest, schleppst dich so vor dir hin. Denen geht's besser. Und ich verzweifelte, sagt sogar ein Psalmist, ein Dichter, ich verzweifelte, als ich sah, wie es den Gottlosen geht und verzagte. Eine Stimme mag vielleicht dir noch sagen, so nebenbei, so ganz leise flüstert, sag doch deinem Gott ab. Komm, schmeiß doch den ganzen Bettel hin. Hör doch auf damit, es bringt doch nichts. Guck mal, was hat es gebracht? Schau doch die Christen an, wie die verstritten sind. Schau doch die Christen an, wie schwach die sind, wie sie auf alle vier kriechen. Schau doch die an, so die schon so angeblich so lange dabei sind. Ich will dir die Wahrheit sagen, denn das ist, was uns hilft. Und dann fragst du, was ist der Unterschied? Was für Vorteile hat das Christentum und das Heidentum oder Atheismus? Geht es den Gottlosen nicht da besser? Haben sie nicht alles, was sie brauchen? Also hier in der westlichen Welt, meine ich zumindest. Wenn man das so sieht, so hat der Christ sehr viel Arbeit an sich selber, mit sich selbst, mit seinem Inneren, mit seiner Seele, Weißt du, er ist Gott verpflichtet, er muss Gott recht machen. Dann hatte ich doch schlechtes Gewissen ständig, permanent. Habe ich alles recht gemacht? Bin ich nach biblisch, lebe ich so, wie Gott will? Gehorche ich dem Heiligen Geist? Also ein wahrer Christ kämpft an allen Fronten und das ist ermüdend und erdrückend. Du versuchst, allen recht zu machen, lieb zu sein, nett zu sein, zu lieben, zu lächeln, zu beten. Christen haben ein Problem. Und hier haben wir dieses Problem. Dieser Dichter, dieser Psalmdichter, der verzagte, bis er wieder ins Heiligtum ging. Und dann haben sich die Probleme in Luft aufgelöst. Die sind vergangen. Also unser Problem ist, wir haben den Altar verloren. Wir haben das Heiligtum verloren oder aufgegeben oder vergessen, wo das Heiligtum steht. Wir sind überall bloß nicht dort, wo Gott uns haben wollte, dass wir sind. Wir haben Jerusalem aus dem Auge verloren. Wir sind weggeführt worden von Jerusalem nach Babel oder in der Zerstreuung. Wir sind so zerstreut von den Medien durch das Überangebot von Fernseh, Radio, Kassetten, Angeboten, Theater und Kunst und so weiter. Wir sind so überfüttert, dass wir gar keine Zeit für uns selber mehr haben. Also ein Problem von Christen. Wann kommst du zur Ruhe? Wann kommst du zu dir selber? Es gibt auch so einen frommen Stress. Und erst als der gute Mann ins Heiligtum kam, hat sich das Blatt gewendet, hat er eine neue Sicht für sein Leben bekommen, eine neue Sicht für Gott bekommen. Wenn wir anfangen, uns mit der Welt zu vergleichen, kriegen wir ein Problem. Wenn wir anfangen, uns mit anderen zu messen, so der Nachbar nebenan, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie der. Oder, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, guck mal, was ich höre, was der alles zusammenbetet, dann kriegst du Komplexe. Also entweder so oder so, einer kriegt Komplexe. Christen haben ein großes Problem, sich selbst zu bleiben, auf sich selbst zu achten, mit sich selber fertig zu werden, sich selbst in den Griff zu bekommen. Weißt du, die Christen haben ein Problem, sie sehen den Balken im anderen Auge, beim Nachbar, aber sie sehen nicht den Splitter bei sich selber. Sie haben ein Problem. Das ist so diese Mücke, diese Kleinigkeiten da, diese Bagatellsachen. Also, aber wir sehen beim anderen, was bei denen alles los ist. Und Gott hat uns so angelegt, dass wir beim anderen was besser sehen als bei uns. Und wir sehen da ganz genau. Also mit dem Anpassen und Vergleichen und so weiter, da beginnt unser großes Problem als Christen. Du, ich bin noch lang nicht so weit wie der. Also, ich soll heilig sein. Also, wie schaffe ich das überhaupt? Wie macht man das? Dieses Vergleichen und Angleichen. Und ein Problem, das die Christen haben, sie gleichen sich der Welt an. Das geht noch. Denn ich denke nur, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Vielleicht eine Frau, vielleicht ein Beruf, eine Karriere, da kann er sich voll engagieren. Ich habe viele Christen erlebt in meinem Dienst. Weißt du, viele Christen, solange sie in der Not sind, solange das Haus brennt, solange sie krank sind, solange sie siechen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, erbarm dich unser. Und dann, das Erbarmen ist geschehen, Gott hat sich erbarmt, sie angenommen, gerettet. Goodbye, lieber Gott. Auf Wiedersehen. Weißt du, wie viele Leute sind hier durchgegangen, schon durch die Gemeinde, durch die Evangelisationen, wie viele sind geheilt worden und bei der Heilung hast du zum letzten Mal gesehen. Wo sind die Neuen? Hat der Herr Jesus schon gefragt. Das ist ein uraltes Problem. Weißt du, der Same wurde ausgestreut, aber dann der vielfältige Acker. Und was bleibt nachher so unterm Strich? Weißt du, da kommen die Sorgen, da kommen die Dornen, da kommt die Hitze, da kommt zu wenig Boden, Acker. Christen haben ein Problem. Und du siehst das so. Und dann ist der Boden nicht richtig durchgearbeitet, durchgehackt und so weiter. Und da tragen welche 30, 60 und einige, Gott sei Dank, auch 100-fältig Frucht. So, Christen haben ein Problem, sie fallen auf alle möglichen Lügen Satans herein. Eine dieser Lügen, und ich möchte diese Lüge ganz vorne anstellen, ist die Selbsterhöhung. Wir sind besser wie die anderen. Wir sind die allein selig machende Kirche. Selbsterhöhung, das klingt sehr gut, sehr verlockend, verstehst du? Du stellst raus, also wir sind die Besten auf der ganzen Welt. Wir sind also, die anderen sind nur so Abfall. Wir sind echt. Aber was ist echt und was ist falsch? Das weiß nur der liebe Gott und der Heilige Geist. Das ist also ein Problem, sich selbst erhöhen. Also das Urproblem überhaupt gewesen, die Sünde Satans. Das ist das Urproblem des gesamten Kosmos. Satan erhob sich. Und wenn ich so anschaue, die Esoteriker, was machen die in ihren ganzen Meditationen? Auch sie versuchen diese kosmische Kräfte in sich aufzusaugen. Und weißt du, was die kosmischen Kräfte sind? Die Kräfte Luzifers. die Kraft des Universums. Dort ist der Teufel, denn in der Bibel heißt es, der Teufel herrscht im Luftraum. Er ist der Fürst, der in der Luft herrscht. Und die nehmen dann auf und dann wundern sich, ich werde immer stärker, ich werde immer besser, ich werde immer größer. Und dann fallen sie um, kippen um. Weißt du, die nehmen diesen universellen Geist, den Fürst dieser Lüfte, und merken nicht, dass es ein anderer Geist ist, auch Charismatiker. Aber sie sind manchmal sehr stark von der Esoterik beeinflusst, ohne dass sie es wissen und merken, diese kosmischen Kräfte. Entweder der Heilige Geist oder gar nichts. Wir sollten konsequent sein. Wir haben hier ein Problem. Wir möchten stark sein. Und wir suchen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird nur von Gott gegeben und denen, die reines Herzen sind und sonst niemand. Also haben wir das reine Herz, dann kriegen wir auch den Heiligen Geist. Da brauchst du keine Atemübungen machen. Und einatmen und ausatmen und so weiter. Nein, du atmest und du wirst leben, das neue Leben. Und du wirst fröhlich und glücklich sein, wenn du voll Heiligen Geistes bist. Dann stimmt dein Atem, dann bist du ruhig, dann schlägt dein Herz ruhig. Also das ist plötzlich, das kommt alles, was du dich wonach du dich sehnst. Also so viele Menschen versuchen sich selbst zu verwirklichen. Das ist die Lüge Satans. Weißt du, du sagst ja, darauf falle ich nicht rein. Vergiss, ein Drittel der Engel ist darauf reingefallen. Also das sind heilige Wesen. Ein Drittel, Milliarden von Engeln. Das sind nicht nur ein paar Fromme, ein paar Charismatiker, Pfingstler. Nein, Milliarden von Engeln kannst du gar nicht zählen. Ein Drittel des Kosmos, der himmlischen Welt. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. So massiv wird diese Verführung sein. Und was ist das Problem so vieler Christen? Dass der Antichrist sich im Tempel Gottes setzt. Und der Tempel Gottes, das bist du, das bin ich. Das ist nicht der Tempel in Jerusalem oder in Athen oder in Rom. Nein, das bist du. Du bist der Tempel des lebendigen Gottes. Und da möchte der Antichrist sich unbedingt festsetzen. In deinem Kopf, in deinem Körper, in deinem Leben, in deinem Alltag. Und die Zeit der Tempel der Kirchen ist vorbei, Leute. Jetzt sucht der Antichrist andere Bleibe. Er sucht, wo er bleibt. Er sucht, wo er bleibt. Und dann nimmt er 7 andere Geister, die sind schlimmer wie er. Und dann versucht er, das Haus zu stürmen. Er will in deinem Tempel, in dein Leben hinein. Und er will dein Leben verderben. So wie er die Religion verderbte, so will er jetzt dein Leben verderben. Den Menschen wird dann ein Mahlzeichen aufgedrückt. Und das ist die Selbstverwirklichung, diese falsche Identität. Jetzt bist du was. Jetzt bist du Christ, ein paar Tropfen Wasser auf dem Kopf, jetzt bist du Christ. Du weißt nicht einmal, wer Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, du weißt nicht mal, dass du ein Sünder bist, du bist aber schon ein Christ. Du hast noch nicht mal den Namen Jesus ausgesprochen oder buchstabiert, aber du bist schon Christ. In meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden und nicht der ein paar Wassertropfen auf dem Kopf bekommt. Ich meine die Kindertaufe hier. So, der Mensch versucht sich selbst gerecht zu machen, heilig zu machen. Sie bilden sich was ein. Das ist also ein Problem, was Christen haben. Sie sind eingebildet. Jetzt, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin gefirmt. Das Problem vieler Christen, sie wollen so sein wie Gott. Das ist diese alte Lüge aus dem Garten Eden. Sie wissen schon alles, man kann ihnen nichts mehr sagen, nichts mehr belehren. Sie selbst können alles machen. Das macht der Doktor, das macht die Technik, das macht der Computer, das machen die Medien, das machen die Politiker, das macht die Partei. Selbst Gott. Wir haben so viele Ersatzgötter. Wir wollen tapfer sein, so wie Gott. Und siegreich, so wie Gott. Und erfolgreich sein, wie Gott. Weißt du, du merkst gar nicht, wie du auf einer verführerischen Schiene gekommen bist. Und du hast Probleme, warum funktioniert das nicht bei mir? Ich bekenne jeden Tag, ich proklamiere jeden Tag. Weißt du, solange Christus nicht in dir ist, nützen die ganzen Proklamationen nichts. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Aber wenn der dann in dir ist, dann musst du nicht laut brüllen oder schreien oder was weiß ich alles. Das kommt von selbst, das fließt. Die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da passiert was. Das Einzige, was Gott uns erlaubt und gebietet zu sein, also die Menschen möchten so sein wie Gott, das Einzige, was Gott uns erlaubt und sagt, das darfst du, das sollst du, das musst du sogar, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das ist also, wo du misslich hast. Das solltest du sein, heilig sein und der Heiligung nachjagen. Das ist der Wille Gottes. Satan kommt zu Jesus und sagt, bist du Gottes Sohn? Und das ist ein Problem vieler Christen, die diskutieren viel zu viel mit dem Teufel. Die unterhalten sich mit ihm und quasseln zu viel. Und weißt du, der Teufel wickelt dich so mit ein paar Wörtchen: Bist du Sohn Gottes? Kannst du was? Beweise doch deinen Glauben. Und dann bist du schon gefangen. Du musst deinen Glauben nicht beweisen, das kannst du alle gar nicht beweisen. Weißt du, alles, was wir sind allein aus Gnaden. Und niemand kann sich für was einbilden. Das ist alles Gnade, das ist Geschenk. Beweise deinen Glauben, deine Kraft, deine Fähigkeit, deine Tapferkeit. Beweise deine Hingabe. Da haben wir schon ein Problem. Wenn du versuchst zu beweisen, guck mal, was ich für ein strammer Christ bin. Vorbildlich. Macht mir nach. Und so weiter. Weißt du, das ist nämlich das große Übel in der Christenheit. Schaut mich an. Schaut meine Sündlosigkeit, meine Frömmigkeit, meine Stärke. Und dann nach 3 Wochen, was ist dann? Liegst wieder auf alle 4. Satan hat den Menschen erzählt, ihr werdet sein wie Gott. Und was war? Sie haben sich nackt gefühlt, schwach gefühlt, bloßgestellt gefühlt, waren blamiert. Das war das Endergebnis. Versuch nicht, etwas zu werden aus deiner Kraft. Das ist das Problem. Weißt du, wir müssen auf der einen Seite was tun. Und wir sind in so einem furchtbaren Spannungsfeld. Ich muss Gott suchen, aber Gott sucht mich auch. Und er wartet auf mich, steht und da und steckt die Hände auf und sagt, komm her, mein Kind. Du kommst zu Gott, indem du Jesus anrufst. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird teilhaftig werden der göttlichen Natur. Der fährt plötzlich von Gott ab. Der wird geduldig. Weißt du, das ist eines der großen Punkte, was wir lernen. Ein Problem, was die Christen haben, eins ist euch Not, eins fehlt euch, Geduld. Aber wenn du ein wahrer Christ wirst, wirst du geduldig. Jetzt bete ich schon 30 Jahre für meine Familie. Und was ist dabei rausgekommen? Die wollen alle nichts wissen. Die gehen alle ihren Weg. Und dann lernst du geduldig zu sein und dann lernst du zu sagen, Herr, meine Zeit liegt nicht in meinen Händen. Wann es soweit ist, es kann sein in der Ewigkeit, dass du es gar nicht miterlebst hier, aber du hast deine Pflicht getan. Und wir leben in einem Spannungsfeld und Geduld tut euch Not. Also das ist unser Problem. Wir sind so ungeduldig, es geht uns so lang, zu langsam. Und da kommt der Teufel und sagt, ich helfe dir nach. Bisschen. Weißt du, ich weiß, wie das gemacht wird, so und so. Weißt du, wir müssen geistlich reif werden. Das braucht seine Zeit. Wachstum braucht seine Zeit. Du kannst natürlich so Treibhausfrucht produzieren. Ich kann schnell, aber die schmeckt auch nicht. Da ist kein Geschmack drin, so in Treibhauszüchtigungen. Paulus sagt einmal, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fordern Weisheit, aber wir, arme Christen, predigen Christus den Gekreuzigten. Wir predigen Christus den Gekreuzigten, weder Weisheit noch Zeichen, aber das ist das Einzige, was uns erlöst, Sterben. Geduld, Gehorsam, Glaube, Liebe, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Am Holz hängen und dort bammeln, das ist, wie wir weiterkommen. Am Pfahl hängen, zappeln, bis man verendet, bis man sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Und das ist der Moment, wo Gott einsetzt. Wir können alle noch viel zu viel. Wir sind alle noch so tapfer, so ja, geschickt. Du kannst dich Jesus oder Satan angleichen. Der Satan sagt, wir machen das. Pass auf, wir schaffen das. Das geht schon, ich weiß. Positiv bekennen und streng dich an. Halte die Gesetze und du wirst sehen. Oder du kannst dich Jesus angleichen und Jesus anpassen. Und wenn du auf Jesus schaust, dann lernst du den Weg des Kreuzes zu gehen. Und das gefällt uns nicht, das schmeckt uns nicht, das ist so bitter, so unangenehm. Du kannst also dich selbst erhöhen wie der Teufel oder du kannst dich selbst erniedrigen wie Jesus. Du hast 2 Möglichkeiten. Dich selbst erhöhen oder dich selbst erniedrigen. Das Problem vieler Christen ist, dass sie sich den Falschen anpassen. Nicht Jesus, sondern dem Teufel. Der kommt als Engel des Lichts. Weißt du, der scheint so, oh, Glory, Halleluja. Und der bietet dir die Welt an und sagt, die Reiche kannst du alles haben. Du musst nur eines richtig anbeten, richtig preisen, richtig loben. Du musst mich loben. Und dann fängst du an, die Institution zu loben, dann fängst du an, die Kirche zu loben, dann fängst du an, den Pastor zu loben, dann fängst du an, die Geschwister zu loben, dann fängst du an, die Gemeinde zu loben, dann fängst du alles zu loben. Guck mal, wunderbar gemacht, wunderbar gekocht, wunderbar serviert, wunderbar gesungen, wunderbar gebetet, wunderbar gepredigt. Das ist alles Menschenverherrlichung. Wisst ihr das? Das Problem vieler Christen ist, dass sie weltlich geworden sind, verweltlicht. Sie haben sich dem Teufel angeglichen. Nicht nur verweltlicht, sondern dem Teufel. Sie passen sich den Dämonen an und sie sind verzaubert. Weißt du, du bist plötzlich in einer Welt und dann wunderst dich, wo wache ich denn da auf eigentlich immer? Was ist mit mir los? Sie stimmen mit dem Teufel überein und weißt du, was die Eigenschaften des Teufels sind? Wir. An unserem Wesen soll die Welt genesen. Wir. Mich, mein, unser. Weißt du, was Jesus war? Das Lamm. Der dumme Schaf. Schafskopf. Das war Jesus. Und das Lamm steht in der Ewigkeit würdig, ist das Lamm. Jesus war ein Lamm, still, Mund nicht aufgemacht, als er da geschoren wurde oder geschlachtet wurde. Welche Eigenschaften hat Satan? Welche Eigenschaften hat Jesus? Satan ist immer Drache, dominiert, kein Lamm. Das Tier lebt nur noch nach Instinkte. Wir wollen, wir brauchen, ich habe ein Bedürfnis, meinen Bauch zu füllen. Ich will überleben. Und dann benutzt man Ellenbogen, um stark zu sein. Welche Eigenschaften hat der Satan? Und welche Eigenschaften hat Jesus? Satan ist stolz. Die Bibel sagt, gesetzloser, Verkläger der Brüder. Das sind also diese Eigenschaften, die der Teufel hat. Und wem passen wir uns an? Von wem färben wir ab? Selbsterhöhung ist eine Praxis, die vom Luzifer kommt. Er wollte dem Höchsten gleich nachmachen, alles kopieren. Simon der Zauberer zaubert, das ist die Kraft Gottes, Geschwister. Das ist die Herrlichkeit des Herrn. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute geschwärmt haben, ganz Samaria, das ganze Mischvolk. Das ist die Kraft Gottes. Und er hat alle verzaubert, bis der Petrus kam und sagt, du Schalk, du Verführer und Verderber. Weißt du, der hat andere verführt und manipuliert. Und was der Engel des Lichts macht, der Teufel, ist ein großes Problem. Weißt du, dass wir nicht richtig und nicht sofort unterscheiden können, welcher Geist da ist. Deshalb sagt die Schrift, prüfe die Geister. Man wird so schnell reingelegt. Sogar die Engel sind reingelegt worden, diese heiligen Wesen. Die haben Gott gekannt, die haben ja Gott gesehen, die haben Gott gepriesen. Dann kommt doch dieser Luzifer und sagt, betet mich an, folgt mir nach. Und ihr werdet alles haben, was ich euch sage und gebe und verspreche. Und ihr werdet alle eure Wünsche erfüllt bekommen, eure Träume. Und ihr werdet wunschlos glücklich sein. Ihr müsst nicht da immer Halleluja, Halleluja, Halleluja sagen. Ihr könnt auch mal was für sich selber tun, für euch selbst. Also du musst vorstellen, wie der Luzifer, das ist, was ich nicht fassen kann. Wie konnte der Bengel die himmlische Wesen verführen? Ein Drittel der himmlischen Welt. Kann ich mir nicht vorstellen. So diese perfekte Wesen, die rein waren. Also die müssen auch schon blöde Gedanken gehabt haben irgendwo, dass sie darauf reingefallen sind. Weißt du, dass der Teufel das fertig gebracht hat, bei den Engeln Gott so schlecht zu machen, Gott so madig zu machen, sagt doch eurem Gott ab mit mir, stellt euch hinter mir her. Dass er ein Drittel der Geisteswesen so hinter sich bekommen hat. Also, das muss schon was gewesen sein, dass sie vorgezogen haben, statt Gott dem Luzifer zu folgen. Also da muss so verführerisch gewesen sein. Und deshalb, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Auserwählter, kein Gläubiger selig werden. Also ist schon was dran. Das ist ein Problem. Ich möchte ein paar Probleme der Gläubigen, der Christen erwähnen. Das ist eine der Spezialitäten Satans, ist zu blenden. Blenden. Weißt du, und ihre Augen wurden gehalten, den Jüngern nach Emmaus. Weißt du, der Heiland steht daneben und der am Brett vom Kopf. Die merken nicht, das ist Jesus. Bist du der einzige Ausländer, der nicht weiß, was in den letzten Tagen hier in Jerusalem passiert ist? Bist du der Einzige? Sie erkannten Jesus nicht. Du siehst also, das hat der Teufel fertiggebracht, sie zu verblenden. Es ist also für mich auch sehr erstaunlich, dass gerade in den Tagen Jesu, als der über diese Erde geht, liest das Alte Testament, du wirst es nicht finden, im Alten Testament, aber da in den Evangelien, da wimmelt es von Blinden und Tauben und Lahmen. Nee, im Alten Testament findest du es kaum. Da gibt's auch, hat's auch gegeben. Aber in den Tagen Jesu, der Teufel hat es fertig gebracht, dass alle blind, alle lahm und alle taub waren. Oder sehr viele. Und so weiter. Die sollten Jesus nicht sehen, die sollten Jesus nicht hören und sie sollten zu Jesus nicht hinkommen. Abgehalten. Das ist, was der Teufel schafft und macht. Und das ist wie das Problem, das die Christen bekommen, gläubige Christen. Und wo waren, das Erstaunliche ist, und wo waren diese Blinden, die Tauben und die Lahmen und die Krummen und die Schiefen? In der Synagoge, im Gotteshaus, im Versammlungssaal. Da saß die Frau mit dem krummen Geist und das schon Jahre und Jahrzehnte. Satan versucht, die Menschen schwerhörig zu machen, dass sie Jesus nicht verstehen. Selbst wenn er der Heiland selber predigt, verstehen sie nicht. Von was spricht denn der? Selbst wo er mit ihnen mitgeht, kapieren sie nicht. In den Tagen Jesu waren so viele Lahme, die konnten nicht auf ihre eigenen Füße stehen, hatten keine eigene Meinung. Das ist also diese Lahmheit, die auch heute sich noch auswirkt. Sie konnten nicht aufrecht sich halten, da mussten sie immer gehalten und gestützt werden. Sie brauchten immer eine Stütze, eine Krücke, immer so ein Hilfsmittel. Das ist das Problem der vielen Christen, auch Gläubige. Sie brauchen immer so eine Stütze. Ich brauche immer meinen Seelsorger, immer einen Beichtvater. Ich brauche immer jemanden, der mir so in den Arm greift, mich ermutigt, mich streichelt. Hast gut gemacht. Das ist ein Problem vieler Christen. Die können nicht auf ihre eigenen Füße stehen. Sie haben einen Dämon. Und sie wissen es gar nicht, dass dieser Dämon sie lähmt. Oder dass sie so bedrückt sind von den Problemen, dass sie einfach nur, so wie die Hühner, nur nach Regenwürmer suchen. Und gackern und nur gebückt. Und so viele Christen sind gebückt vor lauter Suchen und Fragen und Forschen. Und wo kriege ich was, wo bekomme ich was, wo finde ich was? Die haben schon einen Puckel. Und sie merken es nicht einmal. Und sie denken, mit ihnen ist was normal, die anderen sind nicht normal, die keinen Puckel haben. In den Tagen Jesu gab es so viele besetzt von Dämonen, das heißt für mich vom fremden Geist gesteuert, vom Zwängen. Und das ist ein Problem, das viele Christen haben, Zwänge. Sie werden gezwungen, Dinge zu tun, die ihnen nicht liegen, die Gott ihnen nicht befohlen hat, die sie nicht bessern und nicht schlecht machen, sonst gar nicht, sie einfach Zeitverschwendung, die keinen Ewigkeitswert haben. Und Dämonen sind es, die die Menschen zwingen. Und da rasen sie und hetzen sie und werden vom Stress geplagt. Die Besessenen waren geistig vergiftet. Ein fremder Geist beherrschte sie. Wir lesen also Wahrsagergeist. Ein epileptischer Geist, der riss immer hin und her die Leute. Und das passierte auch am Sabbat in der Synagoge. Die wurden hin und her gerissen. So, weißt du, und das ist das Problem, was viele Christen haben. Die Probleme sind in den Tagen Jesu gang und gäbe gewesen. Sie sind hin und her gerissen. Soll ich das machen? Soll ich mich taufen lassen oder nicht? Nein. Soll ich Zehnten geben? Ja oder nein? Verstehst du? Und so hin und her gerissen von diesem Dämon. Soll ich, was weiß ich, weißt du, hin und her gerissen. Dieser Dämon riss immer wieder die Leute hin und her. Das Problem vieler Christen ist diese Angleichung, Anpassung. Im Judentum, im Islam und Christentum überall das gleiche Problem. Assimilation, Anpassung, dass man so wird wie die anderen auch. Dass man sich der Gesellschaft anpasst, diesen Trends anpasst. Und das Schlimmste dabei ist die Anpassung an den Teufel. Stolz. Ich will zum Höchsten mich machen. Ich will der König sein. Gewiss, Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Aber ich will, dieses Ich will. Das Problem vieler Christen ist, dass sie nicht genau das tun, was Gott will, was er ihnen sagt. Weißt du, der Herr sagt, füll die Krüge mit Wasser. Und was machen wir? Nee. Das ist Sklavenarbeit. Das müssen andere machen. Das, und so weiter. Aber das tue ich nicht. Was das Wort Gottes lehrt. Und die Bibel sagt, und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Aber was machen die? Die lehren, was der Katechismus sagt, was der Papst sagt, was der Bischof sagt, was die Kirche sagt, was die anderen sagen. Das Problem vieler Christen ist, dass sie nur für diese Zeit leben, nur so bis zur Nasenspitze. Die können nicht über den Tellerrand hinausschauen und erst recht gar nicht in die Ewigkeit. Sie denken nicht an die Ewigkeit. Was ist dann, wenn ich diese Welt verlasse? Was bleibt unterm Strich übrig? Sie denken nicht an den Himmel und an die Schätze dort im Himmel zu bringen, dort zu transferieren, das Geld oder die Kraft, die Zeit. Das Problem vieler Christen ist, dass sie fallen. Aber das ist nicht das Problem, dass die Christen fallen. Das Problem ist, dass sie nicht mehr aufstehen, wenn sie gefallen sind. Das ist das Problem vieler Christen. Dass sie einfach sagen, das ist so schön zu liegen, schwach zu bleiben. Verstehst du? Obwohl Schwachheit eine Tugend sogar in der Bibel sein sollte. Aber hier sich einfach gehen lassen. Viele versagen, aber das ist nicht das Problem. Aber sie lassen sich nicht korrigieren. Weißt du, du darfst versagen, du darfst Fehler machen, du darfst fallen, aber du stehst auf. Der Gerechte fällt 7-mal des Tages und steht immer auf. Weißt du, wir rutschen aus, wir tapfen ins Fettnäpfchen, aber das ist nicht die Sache, was Gott will, dass wir auch wieder aufstehen und wieder weitermachen und wieder weitergehen. Der Teufel wollte nicht, dass man aufsteht. Du bist gefallen, bleib hier liegen. Er wollte nicht umkehren. Er selber nicht. Weißt du, er hätte wahrscheinlich auch in der Ewigkeit die Chance gehabt, umzukehren. Aber nein, er wollte der Höchste bleiben. Er sagte, von hier gehe ich nicht mehr weg. Und dann ist er wie ein Blitz aus dem Himmel geworfen worden. Viele haben sich mit diesem System, dieser Welt hier engagiert. Und sie wollen das Gefängnis nicht mehr verlassen. Das ist so schön. Weißt du, da wird einem vorgedacht, vorgebetet, vorgesungen, vorgepredigt, vorgedient, vorgekocht. Da wird sogar der Löffel einen in den Mund gesteckt und sagt, komm, ess und genieße. Weißt du, viele wollen gar nichts was anderes. In Jesaja Kapitel 14, Vers 12 bis 14, da wird uns beschrieben, dieser Fall vom Luzifer. Wie bist du vom Himmel doch gefallen, o Morgenstern? Wie bist du doch gefallen? Was bist du schon mal gewesen? Was hast du schon mal erreicht? Und das ist das Problem vieler Christen, die waren viel, viel weiter in ihrem Leben. Und wie sind sie gefallen? Wenn du dein Leben anschaust, als du zum Heiland kamst, weißt du, da hättest du alle Leute umarmen können, Bäume ausreißen können und hättest bis nach Moskau für Jesus gehen können und oder sonst wohin. Verstehst du, dir wäre kein Opfer zu hoch gewesen. Aber naja, jetzt, wir sind schon älter geworden. Denk drüber nach, an diese erste Liebe. Denk, wovon du gefallen bist. Und hier, wie bist du doch vom Himmel gefallen? Und viele sind wir aus allen Wolken plötzlich gefallen und sagen, wo bin ich denn gelandet? Also, das ist ein Bild für die Christenheit. Das Problem vieler Christen ist, dass sie nicht reich sind in Gott, dass sie auf dem himmlischen Konto nichts drauf haben, nichts eingezahlt haben, dass im Himmel ihr Sparbuch leer ist oder Sparbüchse. Das Problem vieler Christen ist, dass sie nicht zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und seiner Gerechtigkeit. Deshalb fällt ihnen auch nichts zu und nichts ab. Ihre Prioritäten sind falsch gesetzt. Weißt du, ich meditiere immer noch über das Problem der Christen. Und ich zuerst, als ich das, die Überschrift hatte, ich hatte nur die Überschrift, aber dann fing ich nachzudenken und habe so viele Probleme entdeckt, was die wahren Gläubigen haben. Und wo wir immer wieder so abschlittern. Also für lau werden und träge werden und schläfrig werden, dafür müssen wir nicht sorgen, das wird man von selbst. Müde wird man von selbst. Schlapp wird man von selbst. Aber brennend im Geist, da muss ich mich anstrengen. Da muss ich was tun, wenn ich brennend im Geist werden möchte. Das Problem vieler Christen ist, jetzt halte ich ein bisschen fest, vielleicht jetzt werde ich ein bisschen persönlich und christlich. Viele Christen können nicht vergeben. Die können nicht vergeben und noch viel weniger, sie können nicht vergessen, was passiert ist. Sie können auch, wenn irgendwo sie jemand was gesehen, was passiert ist, sie können nicht vergeben und sie wissen ganz genau, mir wird es nur vergeben, wenn ich meinen Schuldigen vergebe. Zur Vergebung gehört auch Versöhnung und zur Vergebung gehört auch Wiedergutmachung. Also das ist ein Problem, was viele Christen haben. Vergebung gehört zur Veränderung meines Lebens, sodass ich vom Negativ zum Positiven komme. Ein anderes Problem, das viele Christen haben, wir haben noch eine ganze Menge, ich war geschockt, was der Heilige Geist mir zeigte, was für Probleme die Christen haben. Nicht die Heiden, nicht die da draußen, sondern die Gläubigen. Epheser Kapitel 4, Vers 29, schlag auf und guck mal nach. Epheser Kapitel 4, Vers 29, da ist die Rede, ich nehme nur das Stichwort, das da drin ist, faules Geschwätz. Ein Problem vieler Christen ist faules Geschwätz. Faules Geschwätz. Also nichts Erbauliches, keine Liebe drin, kein Salz drin, kein Licht drin, kein Trost drin. Faules Geschwätz, Epheser 4, 29. Da ist Verdammnis und Anklage, das sind Festlegungen, dieses faule Geschwätz, das ist ein Problem vieler Christen. Jemand habe ich diese Tage, rief mich an und sagte, ich habe Probleme mit dem und dem. Ich habe gesagt, weißt du, das Beste, was dir der liebe Gott geben könnte, wäre Pflaster. Und dann hast du keine Probleme mehr. Verstehst du, bete für das und so weiter. Pflaster einfach. Und also damit kein faules Geschwätz mehr aus dem Mund rauskommt. Pflaster. Viele Christen, das weitere Probleme, die Christen haben. Viele Christen haben keine Kraft, keine Vollmacht. Sind von ihrer Sache nicht überzeugt, überwältigt, ergriffen. Sie haben kein Sendungsbewusstsein. Ein anderes Problem, was Christen haben, sie sind keine Täter des Wortes, sie sind Theoretiker. Die wissen alles mit dem Kopf. Die wissen, wie es geht. Die wissen, wie man es macht, aber sie machen es nicht. Ein Problem. Sie sind nicht Täter des Wortes. Sie leben nur nach den Gutdünken ihres Herzens. Sie fragen nicht den Herrn oder was der Geist sagen würde. Was würde Jesus tun? Sie sind geistlich abgestumpft, so wie die Leute von Sodom. Sogar Lot lebt, dieser fromme, gerechte Mann lebt in Sodom, merkt gar nicht, dass die Stadt dahingegeben ist, dass die Titanic sinkt. Sein Gewissen ist tot und das ist das Problem bei vielen Christen. Ihr Gewissen schlägt nicht mehr. Aufpassen! Sitzet nicht, wo die Spötter sitzen oder sitzet nicht mit den Gottlosen zusammen. Sie haben die Sünde nicht mehr gemerkt, die Leute in Sodom, Lot ganz besonders. Sie paktierten mit den Sündern, mit den Sodomitern. Und sie wollten nicht einmal mehr weg. Ich denke nur an Lots Frau. Ach, das ist so schön. Warum muss diese Stadt jetzt untergehen? Warum ist Gott so ungerecht? Warum lässt er das zu? Das ist ein Problem von Christen. Die haben sich so akklimatisiert in diese Welt. Da haben wir ja alles. Viele Christen sind ziellos. Ein Problem. Entweder haben sie zu viel Ziele oder gar keine. Aber dass sie ein Ziel verfolgen, auf das sie Christus gewinnen, sie leben nicht nach den Zielen Gottes oder Vorgaben Gottes, sie sind nicht auf den Thron Gottes orientiert und konzentriert. Sie sind nicht mehr das, was Gott einmal wollte, das ist Sein, Salz, Licht, Feuer und Flamme für den Herrn. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hingehen? Das ist ein Problem von den Christen. Das war damals von Israel das große Problem mit Elia. Wie lange wollt ihr auf beide Seiten hingehen? Ist Gott Gott, so dient ihm. Ist Baal Gott, so dient ihm. Entscheidet, wem ihr dienen wollt. Da fehlt diese Entscheidungskraft, dieser Entschluss. Ich will Gott dienen und nur für Gott da sein und nur für den Herrn leben. Viele sind vom Weg abgewichen. Das ist eigentlich nicht, die gehen schon in die richtige Richtung, aber auf dem breiten Weg. Verstehst du? Sie haben den schmalen Weg verlassen und ein bisschen verbreitert. So ausgebaut, erweitert. Das Problem vieler Christen ist, dass die Freude am Herrn nicht mehr ihre Stärke ist, ihr Vergnügen, ihr Spaß, ihre Lust. Die Bibel sagt, habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Du hast keine Lust mehr. Weißt du, du musst süchtig werden nach Jesus, süchtig nach dem Heiligen Geist, süchtig nach Gott Vater. Ein Problem bei vielen Christen, die Freude am Herrn ist erloschen. Die wissen gar nicht mehr, was es ist überhaupt, die Freude am Herrn. Also ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie tausend, die Freude am Herrn. Das Problem vieler Christen, sie sind niedergeschlagen, depressiv. Warum? Weil die Freude am Herrn fehlt. Also eins bringt das andere, sie sind entmutigt, liegen auf dem Boden, machen keine Fortschritte. Der Feind triumphiert und reibt sich die Hände und sagt, guck mal an. Du bist ein fauler Pelz. Du tust nichts. Du strengst dich nicht an. Verstehst du, strengst dich ja schon wie Wahnsinnige an, aber schaffst es ja nicht. Weil die Freude am Herrn nicht dieser Motor ist, der dich antreibt. Der Heilige Geist hat sich zurückgezogen. Du wunderst dich, warum du so viele Lästergedanken hast. Denk nur an Saul, dem König Saul. Verstehst, der will Leute umbringen, den David, der so singt. Weißt du, der geht auf den Keks, das Singen von deinem Mann oder deiner Frau. Verstehst du? Oder singen deine Kinder das, oder diese blöde Musik da, verstehst du, vom Nachbar, diese fromme Musik, diese Anbetungsmusik, das geht dir so auf den Keks. Und du fragst dich, warum das so ist? Weil der Geist Gottes ausgefahren ist. Weil du irgendwo Gott ungehorsam warst, wie der König Saul. Gott hat gesagt, vernichte die Amalekiter, aber was macht unser Bruder Saul? Der hat geschont sie und das Fette und das Gute behalten. Die Armen hat er abgeschlachtet, aber den König hat er behalten. Und dann kommt Samuel und sagt, was höre ich für ein Geblöke da bei dir im Stall? Dämonen waren es im Stall. Die Schafe, die eigentlich geschlachtet werden sollen, dem Herrn geopfert werden sollen. Und du siehst also, wie der Feind dominiert. Der Feind entweder manipuliert uns oder er dominiert in unserem Leben. Also das ist das Problem vieler Christen, dass sie Gott nicht konsequent gehorcht haben. Sie haben schon gemacht. Sie haben sich taufen lassen, aber nur bis zum Bauch. Verstehst du? Sie sind nicht tief genug gegangen ins Wasser. Sie sind nicht hinabgestiegen in den Jordan. Da haben sie nur gebückt. Das Problem vieler Christen, sie widerstehen dem Teufel nicht mehr. Die führen nicht mehr den guten Kampf des Glaubens. Der Teufel macht mit ihnen, was er will. Und sie können nicht mehr Nein sagen. Sie sind Sklaven, Gefangene. Sie haben die Schlacht verloren. Sie machen auch gar keinen Unterschied zwischen mehr gut und schlecht und gerecht und ungerecht. Sie widerstehen dem Teufel nicht mehr. Sie widersprechen dem Teufel nicht mehr. Sie sind nicht mehr im Plus, sondern mehr und mehr im Minus. Und da kann sie ihr Konto angucken, kann sie ihr geistliches Leben angucken, kann sie ihr Gebetsleben angucken, sind im Minus. Immer alles in rote Zahlen. Sind versunken in Traditionen, Formalismus. Das Problem vieler Christen ist es, dass sie keine faulen Früchte tragen. Und weißt du, die sind so froh, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die und der Nachbar, der Süfke da und diese Prostituierte dort daneben und so weiter. Herr, ich danke dir. Aber das Problem ist nicht, keine faulen Früchte bringen, sondern das Problem bei vielen Christen ist, sie bringen keine guten Früchte. Weißt du, so viele bringen keine faule Früchte. Also du wirst an ihnen nichts finden, aber da ist keine gute Frucht. Ich suchte eine Feige an dir, sagt Jesus zum Feigenbaum, und du hast keine gehabt. Ihr Leben ist so fruchtlos. Weißt du, wir leben ein reines Leben. Und wir machen das wie dieser eine Mann mit den Talenten. Ich habe es bewahrt, ich habe es versteckt, ich habe es verschont, ich habe es schön eingewickelt. Und hier hast du dein Talent wieder. Mit Dank zurück. Aber was wollte Jesus? Oder dieser Bauer oder dieser Großgrundbesitzer? Er wollte Zinsen und Gewinn. Hättest du mein Geld lieber zur Bank getragen, hätte ich wenigstens Zinsen davon bekommen. Das Problem vieler Christen, weißt du, ich spreche auch zu mir selber, zu uns allen, weil wir alle sind damit betroffen. Wir schauen nicht mehr konsequent und absolut auf den Herrn. Die Bibel sagt, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Wir schauen auf die Menschen, schauen auf die Umstände, schauen auf die Schwierigkeiten, schauen auf unseren Mangel, schauen auf die Defizite, die da sind, die Spannungen, was weiß ich, wir schauen auf alles Mögliche, bloß nicht auf den Herrn. Wir haben den Herrn aus den Augen verloren. Man sieht alles, bloß ihn nicht mehr. Irgendwie, der Teufel bringt das so fertig. Wir lesen die Bibel nicht mehr. Wir hören geistgesalbte Predigt nicht mehr. Wenn du so Christen anguckst in die Seelsorge, wenn sie kommen, oh, ich habe keine Freude, ich habe keine Liebe, ich habe keine Geduld, Gott spricht nicht mehr zu mir, dann frage ich immer wieder, liest du auch noch regelmäßig deine Bibel? Ja, ab und zu mal. Und dann wunderst du dich, wenn Gott auch nur ab und zu mal dich besucht oder vielleicht ganz selten. So wie du ihn bedienst, so bedient er dich. Aber ein Problem der Christen. Gott kann sich uns nicht mehr mitteilen, weil wir gar keine Zeit mehr haben für ihn. Wir sitzen zu viel vorm Fernseher oder wo auch immer. Das Problem vieler Christen ist, und das ist Christen, die Christen, das ist eine Eigenschaft der Christen, eine Tugend der Christen soll es sein, sie beten nicht mehr. Viele Christen haben das Beten verlernt. Sie singen viel, jodeln viel, jubilieren viel, jauchzen viel, aber sie beten nicht mehr. Sie wissen nicht mehr, was Beten ist. Und sie erhoben einmütig ihre Stimme, die ersten Christen. Da wackelten sogar die Wände, bewegte sich die Städte. Die Christen haben Beten verlernt. Die wissen nicht mal, wie man im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes betet. Oder im Namen Jesu betet. Oder durch den Heiligen Geist betet. Oder in Sprachen betet. Die haben das Beten verlernt. Sei ganz ehrlich. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir haben dieses erhörliche Beten verloren. Da ist das irgendwie blockiert. Wir führen kein Gebetsleben. Das ist das Problem vieler Christen, wenn du so Land auf Land ab anguckst. Das Problem vieler Christen ist, die haben keinen Altar mehr. Auf dem Platz, wo der Altar Gottes stehen sollte oder sein sollte, da steht was anderes. Sie verbringen so viel Zeit mit anderen Dingen, was es auch immer ist. Die mögen gute Sachen sein, aber es gibt keinen Ersatz für den Altar Gottes. Und wir wundern uns, warum die Familie kaputt geht, warum die Kinder davonlaufen und so weiter. Wir haben kein Altar. Immer wenn Abraham kein Altar hatte oder wenn Israel kein Altar hatte, gab es immer nur Probleme. Abraham hatte in Ägypten kein Altar, seine Sarah kam ins Gefängnis oder in Harem. So, wenn wir kein Altar haben, kann der Teufel agieren und handeln. Aber wenn wir einen Altar haben, von da aus haben wir Kontakt mit dem Himmel und von dort haben wir göttliche Inspiration. Dort können wir mit Gott bereden und besprechen alles. Dort kann sich Gott uns offenbaren. Aber das Problem vieler Christen ist, sie haben keinen Altar mehr. Und darum machen sie sich viele Sorgen oder beten Götzen an, was es auch immer sein mag. Leben wir in der Gemeinschaft mit Gott, haben wir unseren Altar immer noch, brennt da immer noch eine kleine Flamme? Wir sind hier auf dieser Welt und du fragst mich, warum bin ich hier? Warum bist du hier? Ich sag dir, warum wir hier auf dieser Erde sind. Wir sind hier, um uns auf Gott einzustimmen. Um mit Gott im Einklang zu werden, um mit Gott auf die gleiche Stufe zu kommen. Deshalb sind wir hier. Ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Wir sollen hier mit Gott vertraut werden. Wir sollen hier Kinder Gottes werden. Deshalb sind wir hier auf dieser Erde, um teilhaftig zu werden der göttlichen Natur. Oder so wie Jesus sagte, ich und der Vater, wir sind eins. Und er zeigte uns, wie man voll von Gott ausgefüllt ist, wie man in der Herrlichkeit lebt. Immer wieder, was, und das ist das Typische beim Heiland, immer wieder, wo kommst du her, Herr Jesus? Ich war auf dem Berg und habe gebetet. Immer manchmal ganze Nächte durchgebetet. Draußen, allein, nicht mit den Jüngern zusammen, allein beten. Nicht, ausschlaggebend ist nicht, was du in der Gemeinde zusammen betest. Ausschlaggebend ist das, was du zu Hause, daheim, in deiner Kammer betest, im Verborgenen. Das ist, was zählt und was Gott öffentlich vergilt. In der Kammer. Das Kammergebet. Das ist so wichtig und so heilig, das Kammergebet. So. Weißt du, wenn wir nicht uns Gott gleichstellen, werden wir versuchen, uns dann der Welt gleichzustellen oder dem Teufel anzugleichen, wem auch immer. Das Problem vieler Christen ist, dass sie nicht mehr dort sind, wo Gott sie haben wollte. Am Bachkritt, das selbst will ich nicht versorgen. Oder dass sie in ihrer Berufung sind, wo Gott sie hingestellt hat. Oder dass sie ihr Erstgeburtsrecht verkauft haben. Ach, was soll ich davon? Denk an Esau. Und er verkauft sein Erstgeburtsrecht. Und er ist nicht mehr der Segensträger. Hast du deine Seele dem Teufel verkauft? Weißt du, das geht so schnell. Ein billiges Linsengericht, Hauptsache mein Bauch füllen. Und schon stehst du irgendwo, wo du nicht stehen solltest. Gerade ist es geistlich in Stocken. Ein Problem der Christen ist, dass sie sich in etwas verrannt haben, so ein Steckenpferd, so Hobby. Verstehst du? Und das ist, oder auch bestimmte Wahrheiten. Weißt du, wir sollen alles nehmen, was Gott uns gibt. Und alles lassen, was Gott uns nicht gibt. So, und aber manche haben so ihr Steckenpferd, ihre Lieblinge und ihre Themen, und das ist mein Thema. Jerusalem, 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 du hochgelobte Stadt. Israel und der anderen Kirche, Organisation, Gebäude oder was auch immer. Lass mich weitergehen, ganz schnell. Das Problem vieler Christen ist, dass sie nicht mehr verbindlich sind. Weißt du, du kannst dich heute auf Leute nicht verlassen. Da bereitest du dich auf die Kinderstunde vor, auf Predigt, auf Andacht und so weiter. Und dann muss das alles umgeworfen werden, weil ganz andere Leute da sind. Verbindlich. Weißt du, die sagen, ich komme, aber vielleicht nächstes Jahr oder zu Weihnachten. Ich komme, ich bin da. Ein Problem, und das Problem vieler Christen ist, dass sie das Siegel Gottes nicht mehr auf ihrem Leben haben. Weißt du, du spürst nicht, du merkst nicht, das ist ein geisterfüllter Mensch. Und weißt du, wie merkt man, dass man ein geisterfüllter Mensch ist? Demut. Demut ist eine Tugend, was der Teufel nicht hat und was er nicht macht. Das Problem vieler Christen ist, sie erfüllen ihre schönen religiösen Pflichten. Ich denke nur an diese Geschichte vom Vater, des verlorenen Sohnes. Da kommt doch der Älteste und sagt, Vater, ich tue doch alles, ich erfülle meine Pflicht, ich war noch nie untreu, ich habe noch nie mich vergriffen, ich habe mich noch nie versündigt an dir und du hast mir nichts gegeben. Und weißt du, Gott will nicht Pflichterfüllung, Gott will Liebe. Und Gott will, dass du dich bedienst, dass du dich bewusst bist, was meines ist auch dein. Und das haben die meisten Christen nicht mehr kapiert. Was Gott gehört, gehört auch mir. Und was mir gehört, gehört auch Gott. Verstehst du? Beide Seiten sind so wichtig. Nicht nur, was Gott gehört, das will ich auch haben. Lieber Gott, gib mir das und lieber Gott, gib mir das und lieber Gott, gib mir das. Aber weißt du, der liebe Gott sagt, und ich gebe dir, was mir gehört und du gibst mir, was dir gehört. Das ist so Verbindung, verbindlich. Aber wir wollen alles haben, aber wir wollen nichts bezahlen oder geben dafür. Und mir hast du es nicht gegeben. Weißt du, mir hast du es nicht gegeben, Vater. Traurig, traurig, traurig. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Wir sind Miterben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also mit ihm leiden, mit ihm verherrlicht werden. Also nicht nur gib mir, gib mir, gib mir. Haben, haben, haben. Das Problem vieler Christen, vieler Gläubigen ist, dass ihnen der Segen blockiert und abgeschnitten wird. Dass in ihrem Leben Dinge hineingekommen sind, das den Segen raubt. Willst du wissen, was es ist? Neid, Eifersucht, Stolz, Kränkung. Das ist, was viele Christen für Probleme haben. Ärgernisse, da ärgerst du, der Mensch hört nicht auf zu predigen. Ich sollte nach Hause gehen. Der Gockel brennt schon in der Röhre. Ärgernis, das ist nur das Wenigste. Aber Ärgernisse, wer rollt uns den Stein weg? Wer hilft mir? Ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Dann Ärgernisse, dass man in die falsche Richtung kämpft, für falsche Sache und Sünde. Das ist alles, was so den Segen Gottes blockiert und abhält. Und viele fragen, warum geht es mir immer so schlecht? Warum komme ich nicht vorwärts? Warum komme ich nicht aus dem Tal hier raus? Du fragst dich, was blockiert mein Segen? Das ist ein Problem vieler Christen, was ich höre in der Seelsorge. Deshalb, ich will das einmal so abhaken, gesagt haben, dass es weiß, wo das hapert bei dir und fehlt. Warum werde ich nicht geheilt? Warum werde ich nicht frei? Warum werde ich immer angegriffen? Warum fliegen alle Fliegen nur auf mich zu? Fragt es. Du schmeckst nach Honig vielleicht oder nach schönem Parfüm oder was weiß ich. Oder Haarspray. Warum werde ich immer angegriffen? Warum muss ich mich so plagen? Und weißt du, du musst wissen. Und ich möchte jetzt ein bisschen geistlicher werden. Warum Christen Probleme haben? Warum sie damit zu kämpfen haben? Warum es nicht so vorwärts geht? Warum sie so leiden? Warum sie manchmal so bedrückt sind? Ich habe jetzt nur von diesen Problemen gesagt. Das ein großes Problem ist, die meisten Christen wachen nicht, sie schlafen. Jesus sagt, alles, was ich euch sage, ist, wachet. Euer Widersacher geht umher und sucht, wenn er verschlingt. Wachet. Die meisten passen nicht auf. Du musst eines wissen, das möchte ich dir gesagt haben heute. Du musst eines wissen, der Teufel will dich mit allen Mitteln vernichten. Dich ausschalten, dich lahmlegen. Der will nicht, dass es dir gut geht. Und dass du Gott zu nahe kommst oder dass du gesegnet wirst. Er will nicht, dass du Erfolg hast oder Vollmacht oder dass es dir zu wohl wird und sagst Halleluja, Lob und Dank. Das will er nicht. Er will es verhindern. Deshalb versucht er, dir die Sache zu versalzen und zu vermiesen. Er will nicht, dass du dich freust und dass du Gott lobst und preist, sondern dass du ihn fluchst und lästerst. Darum legt er dir ständig Steine in den Weg. Das musst du wissen, warum Christen Probleme haben. Du musst es verstehen, warum ich als Kind Gottes so viele Probleme habe, ist, weil der Teufel nicht will, dass ich in den Himmel komme. Dass ich eines Tages den Platz einnehme, den er aufgegeben hat. Dass ich mit Christus regieren werde auf dem Thron. Das will er verhindern, dass ich nicht eines Tages auf ihn mit dem Finger zeige und sage, du da. Er will dich entmutigen. Und das ist eine seiner stärksten Waffen, dich zu entmutigen. Der Heilige Geist ermutige dich. Das Wort Gottes ermutigt dich. Der Gottesdienst sollte dich ermutigen und eine vernünftige Predigt ermutigt dich auch. Das ist der tiefere Grund für deine Probleme. Deine Probleme haben eine geistliche Ursache, Bruder, Schwester. Sie kommen von dem Widersacher Gottes. Und wenn du nicht aufpasst, die werden zu einem Berg, zu einem Mount Everest. Und da hast du keinen Überblick mehr. Dann sitzt du da irgendwo ganz tief unten im Tal und sagst, ich sehe die Sonne. Die Sonne geht für mich nicht mehr auf. Weißt du, du wirst in diesem Spannungsfeld hineingezogen, ohne dass du es gewollt hast. Deshalb, was ich euch sage, ist, wachet. Kinder Gottes müssen so wachsam sein, so clever sein, so geistes sein, so auf Draht sein. Die müssen aufpassen, da kommt schon wieder was. Weißt du, um Satan zu überwinden, brauchst du immer die Salbung, jeden Tag. Und wenn du einen Tag ohne Salbung lebst, kommst du schon unter die Räder. Kriegst Probleme. Du musst jeden Tag die Salbung Gottes über dein Leben haben. Du musst jeden Tag rausgehen als Gesalbter Gottes oder Gesalbter des Herrn. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27, da ist die Rede von der Salbung. Diese Salbung muss in dir bleiben. Sie muss auf dir bleiben, diese Salbung. Und du bist immer stark und schlägst den Teufel und überwindest das Böse, wenn die Salbung auf deinem Leben ist, wenn die Salbung der Heilige Geist von deinem Leben nicht gewichen ist, wenn du immer voll Geistes bist. Du wirst die Werke des Teufels überwinden. Die Salbung, die dem Thron Gottes umgibt, soll auch dich umgeben. Die Gegenwart des Herrn. Die Salbung Gottes macht dich immun gegen die Angriffe Satans, macht die Angriffe Satans zunichte. Ich denke nur an diesen lieben jungen David. David wird verfolgt vom Saul, gehetzt überall und er verkriecht sich in eine Höhle. Denkt jetzt, ihr geht ganz weit hinten in die Höhle. Und ist ganz weit hinten. Und wer kommt dann mit Trara, König Saul, in die Höhle Adullam und lässt sich nieder. Aber weißt du, wenn du die Salbung hast, ich sage dir eine Wahrheit, die Gott mir aufgeschlossen hat, der Teufel schläft ein und er lässt dich in Ruhe. Und dann gehst du vorbei und nimmst dein Messer und schneidest so einen Zipfel ab. Weißt du, wenn du die Salbung hast, kann sogar ganz hinten in der Höhle sein, dich verkriechen und der Teufel reinkommt, dieser Geistlose, der Gottlose, dann schläft er, der wird müde. Weißt du, der Heilige Geist macht den Teufel müde. Er schwächt ihn, lähmt ihn, macht ihn zunichte. Und Saul schläft in der Höhle und ist ihm ausgeliefert. Weißt du, und eigentlich, jetzt könnte ich was machen. Und du siehst, was macht ein wahrer Christ? Der macht gar nichts. Der schneidet nur einen Rockzipfel ab und geht raus. Weißt du, die Leute sagen, das Fleisch sagt, David, schneid ihm den Hals ab, nicht nur einen Zipfel. Einen Hals abschneiden. Aber David sagt, nein, nein, ich werde den Gesalbten Gottes nicht antasten. Ich lasse ihn. Du siehst also dieses Verhalten, dieses christliche Verhalten. Stell dir mal vor, wenn David gewagt hätte, sich an Saul zu vergehen, der Saul wäre aufgewacht. Der Geist Gottes hätte es nicht zugelassen. Mal dir nur mal das auf, mal dir das aus, was da passiert wäre, wenn er nicht nach der Salbung gegangen wäre. Aber die Salbung lähmt den Feind in deiner Umgebung, hindert Satan, dass er dir zu nahe kommt und dass du an ihm so schön vorbeimogelst und dann plötzlich, hallo, wem gehört dieser Zipfel hier? Und du siehst, was dann passiert. Ja, mir. Und du siehst, also du wirst viel besser. Also ich bin so ein Böser. Da kriegt er Schuldkomplexe und Minderwertigkeitskomplexe, dieser König Saul. Und dann zieht der Teufel sich ab. Du siehst, naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Bleibt bei Gott. Die Salbung ist es, was dir die Probleme vom Leibe schafft. Christen haben Probleme, aber die Salbung ist, was dir deine Probleme vom Leibe schafft. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Ich möchte dich einladen für Sonntag, Abendgottesdienst, also der doppelte Segen. Mir geht es auch hier um diese Salbung, dass du diese Salbung in deinem Leben bekommst. Ein doppeltes Maß der Herrlichkeit Gottes. Du sollst das Doppelte erleben in deinem Leben. Elia hat so viel und so viel Wunder getan und du bist jetzt Elisa. Du sollst noch viel mehr in deinem Leben erleben. Und die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein als des ersten Hauses war. Also Gott will dir viel mehr geben. Gott, das ist Gottes Strategie, dass er dir einen doppelten Segen, doppelte Kraft, doppelte Freude, doppelte Liebe, aber du musst unten durch. Und du musst unten durch. Der Teufel versucht es zu verhindern, wo es nur geht, dass du ja nicht diesen Weg der Demut gehst. Also weißt du, sie sind doch gut, warum müssen sie das alles so machen? Christen haben noch ein Problem. Und ich sag dir, was für ein Problem die Christen noch haben. Wenn Gott wirkt, pass auf, wenn Gott wirkt, dann kommt die fromme Feuerwehr. Dann gibt es Missverständnisse, dann gibt es Verfolgung, dann gibt es Kritik. Dann kommen die ganzen Frommen da, was weiß ich, ganz Jerusalem, die wollen sehen, was da los ist. Oder wie in der Apostelgeschichte in Lystra. Da, weißt du, die Leute nehmen Jesus auf, die Leute, da werden Kranke geheilt und das ist Widerstand, Widerstand und Widerstand. Wenn Gott wirkt, sind das Probleme. Das ist genauso das Gleiche, wenn du wächst. Wenn du wächst, plötzlich sind die Hosen zu kurz, die Ärmel zu kurz, plötzlich Spanns überall. Und das ist das Normale, wenn Gott wirkt, dann gibt es Spannungen. Und das ist also was Gutes. Also du darfst nicht gleich entsetzen und sagen, alles ist verkehrt, alles vom Teufel, alles von unten. Nein, es sind auch normale Sachen. Die Kraft Gottes wirkte auf den Missionsreisen, Widerstand war auch da. Also wenn der Teufel ruhig gewesen wäre, der wird es nie zulassen, dass das Reich Gottes gebaut wird und der Wille Gottes getan wird. In Apostelgeschichte 14, 22, da heißt es, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Durch viele Bedrängnisse. Also warum haben Christen Probleme? Warum? Weil wir ins Reich Gottes wollen. Wir wollen nicht in dieser Welt bleiben. Wir bleiben nicht in dieser Welt. Wir wollen weg von hier. Wir wollen auswandern. Deshalb geben wir auch alles auf. Deshalb verkaufen wir auch alles. Und deshalb verschenken wir auch alles. Weil wir von hier weg wollen, wir wollen woanders hin. Wir wollen flüchten. Wir sind auf dem Weg von hier in die andere Welt. Ein gesunder Christ wird sich mit einer billigen, dünnen Wassersuppe sich nicht zufrieden geben. Das ist auch. Also da kriege ich die anderen Probleme. Weißt du, ich erlebe immer wieder, wenn ich so vom Internet, wenn Leute mir schreiben, die sagen, weißt du, wir sind nicht mehr unser Gemeinde, unser Prediger, unser Pastor, da sogar Doktor und Professor, aber der gibt uns nichts mehr. Und du fragst dich, warum? Weil die Leute was Besseres geschmeckt haben, weil die Leute eine andere Kost gewohnt sind. Sie haben geschmeckt, wie freundlich und wie gut doch der Herr ist. Und sie wollen den lieben Heiland. Die Oma will den lieben Heiland haben. Und sie will voll Heiligen Geistes werden. Sie will das, was in der Bibel ist. Sie will das heute noch erleben. Das muss auch heute noch sein. Aber dann sagt du, Professor, weißt du, Gott ist tot. Es gibt keine Auferstehung. Zeichen und Wunder sind vorbei. Weißt du, wenn Gott wirkt, dann gibt es unheimlich viele Bedrängnisse. Dann kommen die Leute und sagen, ja, wer hat dich geheilt? Wie bist du da geheilt worden? Und so weiter. Die fragen dich aus, quetschen dich aus. Im Psalm 34, Vers 20, vielfältig ist das Unglück der Gerechten, aber aus dem Allen hilft und errettet uns der Herr. Vielfältig, also immer wieder, deine Probleme sind vielfältig und ich habe noch ein Problem noch nicht aufgegriffen. Deshalb, ich will diese vielfältigen Probleme zuerst einmal hier aufgezeichnet haben und dann möchte ich ein Problem noch aufgreifen, was Christen wirklich haben, was sogar Heilige haben und wo sogar Heilige damit nicht fertig werden. Der Apostel Paulus, der hat auch ein Problem, bete dreimal, Herr, nimm das weg von mir. Und weißt du, was der liebe Gott sagt zu ihm? Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen. Viele Christen haben ein Problem mit der Gnade Gottes. Sie glauben, das reicht nicht aus, zu wenig, ich muss was leisten, ich muss mich anstrengen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Viele denken, ich muss die Gnade verdienen, ich muss schön lieb und brav und nett und freundlich und süß sein. Du kannst ein Igel sein und Gott liebt dich trotzdem. Die Gnade ist es, was einen Unterschied macht. Die einzige Voraussetzung für das neue Leben ist das Geheimnis der Gnade. 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und wir haben ein Problem mit der Gnade. Wir als Pharisäer, und er war ein Pharisäer von Pharisäern, du musst wissen, also, was das Problem war. Er war schon halber Heiliger und jetzt muss er sich von der Gnade Gottes oder mit der Gnade Gottes sich begnügen. Jetzt nützt das Fasten nichts, jetzt nützt das Beten nichts, jetzt nützt das Almosen geben nichts, jetzt nützt das Bibellesen nichts, jetzt nützt das früher Aufstehen nichts mehr. Nützt gar nichts mehr. Die Gnade ist es, was bei Gott zählt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wenn ich so die vorhergehenden Verse lese, was der Paulus dort sagt, er sagt, ich bin der geringste der Apostel, ich bin gar nichts wert, ich habe die Gemeinde verfolgt, ich habe keine Ansprüche. Er versucht diese Gnade zu beschreiben, allein durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Ich habe keine Ansprüche. Was hat er getan, um die Gnade Gottes zu verdienen? Nichts. Der war auf dem Weg, Jesu Jünger umzubringen, ins Gefängnis zu stecken. Und da begegnet ihm die Liebe Gottes. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wir haben ein Problem wegen der Gnade Gottes, dass wir keine Entschuldigung haben. Du hast keine Entschuldigung, also ich komme nicht ins Reich Gottes. Jeder kommt hinein, der will und der möchte, also weil es die Gnade es möglich macht. Und du hast keine Entschuldigung, weil die Gnade dir das gibt, was du brauchst. Jakobus Kapitel 1, Vers 5, wer Weisheit braucht, der soll bitten, der soll nur Mund aufmachen, der soll sich nur melden. Wer Weisheit braucht, der soll dem Herrn bitten und er wird es geben und es wird ihm nicht vorenthalten. Also, das ist Gnade. Du hast keine Entschuldigung. Gnade ist ein Problem. Weißt du, wenn Gott nicht gnädig wäre, dann könnte ich mir das kaufen oder verdienen. Aber er ist nicht gnädig. Ich muss nur Hände falten oder Hände emporheben und ich werde gesegnet. Weißt du, nochmals zum Hände emporheben. Weißt du, die meisten Leute denken, ich muss mich nur ausstrecken. Das hat nichts mit Ausstrecken zu tun, diese Hände ausstrecken. Die Hände ausstrecken ist etwas Priesterliches. Der Priester segnet die Gemeinde. Weißt du, wenn du Sieg haben möchtest, wenn du vorwärts kommen möchtest, dann musst du deine Hände ausstrecken und segnen. Ich segne die Gemeinde, ich segne die Familie, ich segne die Arbeit, ich segne und so weiter. Das ist nicht nur die Hände hoch. Das ist Kapitulieren. Wenn wir in der Bibel sind, was Paulus schreibt, ich will, dass Männer an allen Orten heilige Hände aufheben, das ist die Hände zum Segnen. Segne deine Familie, segne dein Haus und so weiter. Das ist Gnade. Du bist berufen zum Segen, den Segen zu ererben und den Segen weiterzugeben. Also segne. Das ist also Hände erheben und nicht nur wedeln und Halleluja sagen und sonst was. Nein, zum Segnen. Du sollst die Umstände segnen, die Situation segnen. Deshalb, wenn du Probleme hast, heb die Hände und segne die Situation. Total anders. Total was anders. Fang an zu segnen deine Berge. Und segne so lange, bis der Berg kleiner, 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 kleiner wird und sich ins Meer versenkt. Sogar unter Meeresspiegel ist. Fang an zu segnen. Hände ausstrecken. Das ist Gnade. Wer Weisheit braucht, soll Weisheit bitten. Wer noch mehr Gnade braucht, soll weiter bitten. Gnade macht dich unschlagbar. Gnade schafft, was du nicht schaffst. Gnade macht deinen Glauben stark. Wir leben unter der Gnade Gottes und deshalb, wir sollten einfach uns begnügen. Die Gnade Gottes, 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann lesen wir Vers 9, oder Vers 7 bis 10, wenn wir es so angucken. Der Apostel Paulus hat ein Problem und das ist das Problem, das viele Christen haben. Glücklicherweise, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich könnte es vielleicht vermute, und ich habe meine eigene Meinung diesbezüglich. Aber Paulus hat ein Problem, ein ganz großes Problem. Also wenn er deswegen dreimal fastet, dreimal besonders den Herrn bittet, es muss auch ein furchtbares Problem sein. Ein Problem, das niemand ihm helfen kann und auch Gott nicht geholfen hat mit diesem Problem. Das Problem hat ihm nicht abgenommen. Und es gibt Probleme, die Christen haben, die Gott uns hier in diesem Leben nicht abnimmt. Du kannst machen, was du willst, auf den Kopf stellen, kannst fasten, so viel du willst, kannst betteln, so viel du willst, kannst die ganze Erde zu Fuß umrunden und es wird dein Problem nicht genommen. Lass mich mal kurz anschauen. Er hat einen Pfahl im Fleisch, 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10, aber Vers 9 ganz besonders. Und das wird er nicht los. Und was das Problem ist, ein Engel Satan schlägt ihn mit Fäusten. Kannst du es vorstellen? Ein Engel Satans schlägt ihn mit Fäusten. Ich habe euch gesagt, zuerst mal die Probleme beschrieben, das Problemfeld. Und so weiter. Und da fügt er noch dazu, damit er sich nicht überhebt, seine großen Offenbarungen, die er da hat, seine großen Erlebnisse, die er da gemacht hat. Und das will er gerade Hand ausstrecken und schon wieder so unter der Gürtellinie. Schon wieder so ein Schlag. Du musst sehen, da hat er ein Problem hier. Man weiß nicht genau, was das ist. Jedenfalls ist es eine bösartige Macht, die ihn immer wieder fertig macht. Eine Plage für ihn. Es ist ein Verhängnis für ihn. Er kommt nicht los. Es kommt aus dem Bereich der Finsternis. Also er ist Kind Gottes, ist Apostel, geisterfüllt, gesalbter Gottes, Diener Gottes, verkündigt Christus, aber macht nichts falsch. Und Satan schlägt ihn mit Fäusten. Dieses Problem, diese Schläge, die halten ihn immer schön unten. Immer wieder. Oh, Herr, oh Gott, schon wieder. Schon wieder so ein Schlag. Weißt du, schon wieder so ein Angriff. Damit er sich der hohen Offenbarung nicht überhebe. Wir wissen also nicht, was die Faustschläge Satans waren. Vielleicht diese gotteslästerlichen Gedanken, die er hatte, so als Jude. Immer wieder so, zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Oder andere sagen, epileptische Anfälle, weil er zu Boden fiel und lag wie Toter, als er in Damaskus Jesus begegnet. Oder Reizungen der Unzucht, kann auch so ein Satanschlag sein. Die schönen Frauen, war ledig, hätte heiraten können. Und er sagt, ich könnte heiraten und ich könnte auch meine Frau mitführen wie Kephas und so weiter. Vielleicht war das ein Problem, sexuelle Anfechtung. War ja auch ein Mann, also durchaus, also wenn er normal war und gesund war, muss er gehabt haben, denn damit er immer zu kämpfen hatte, oder er war kastriert, und das war er nicht, aber immer wieder so Selbstsucht zu üben, körperliche Leiden. Andere sagen, das waren Augenleiden, weil er immer wieder sagt, hat die ganzen Briefe selber ja gar nicht geschrieben, sondern er schreibt immer am Schluss, mit Galater schreibt er, mit großen Buchstaben schreibe ich euch, weil er ja blind geworden ist, verstehst du, dass er einen Rest davon hatte, so ein Pfahl im Fleisch. Also man sagt viele Dinge, was man hier annehmen könnte, gewesen sein, feindliche Angriffe der Gegner oder sogar der Brüder, könnte Bedrängnis sein, dass sein Amt angezweifelt wurde. Du bist ja gar kein richtiger Apostel. Und du hast am allerwenigsten Recht, mein Bruder, aufzustehen und zu sagen, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Du hast alle Apostel ins Gefängnis gesteckt. Du hast die Christen verfolgt. Was bildest du dir ein? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann von den jüdischen Menschen, damals Judenchristen, ja, schön unten gehalten wurde. Oder vielleicht Amtsleiten. Ständige Angriffe, wenn er in einer Stadt kam, sofort Aufruhr und Aufstand und Verfolgung und Steinigung und Schiffbruch. Aber Vers 10 sagt uns ein bisschen, deutet was uns an. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Bedrängnissen um Christi willen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also, es gibt eine Sache, dass du mit den Problemen leben lernst. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus darf sich nicht überheben. Das ist also das, die Botschaft, die darüber kommt. Die Schläge halten ihn demütig, sorgen dafür, dass er sich nicht überschätzt, dass er schön auf dem Teppich bleibt. Bilde nichts ein, Bruder, Schwester. Weißt du, wir bilden uns so schnell ein. Und das ist diese Ursünde. Stolz. Ich bin ein Pharisäer vom Stamm Benjamin. Ich bin ein Römer. Ich bin das. Und du siehst also, er rühmt sich. Der zweite Korintherbrief ist lauter so Lobreden. Ich könnte mich rühmen. Also ich will auch mal närrisch sein, sagt er. Also ich will mich rühmen. Aber das hält ihn alles schön unten. Mitten in seinen Anfechtungen bekommt er Trost, die Zusage Gottes. Die Gnade Gottes reicht aus, Bruder. Du brauchst nur die Gnade. Du brauchst nicht mehr. Du brauchst alles nicht mehr. Auch wenn Fehler passieren, du brauchst die Gnade Gottes. Das Reich Gottes wird durch die Gnade gebaut. Durch den Pfahl im Fleisch. Mit diesen Angriffen. Er baut das Reich Gottes. Mit dem Pfahl im Fleisch. Mit der Gnade Gottes. Er erlebt die Gnade Gottes. Und er ist auch anderen gnädig. Weißt du, wenn du ein Problem hast und du hast so einen Pfahl im Fleisch. Ich weiß, wie es bei mir manchmal geht. Weißt du, Herr! Du musst die Schwester heilen. Du musst ein Wunder geschehen lassen. Lass das denn geschehen im Namen Jesu. Und wenn ich so kraftvoll anfange und so dynamisch anfange zu beten, dann sagt eine Stimme, Matthäus oder Johannes, wie sieht es bei dir aus? Das ist auch ein Problem. Und kriegst du die auch unter die Füße? Weißt du? Und ich kann mir vorstellen, da war etwas, das er nicht unter die Füße gekriegt hat. Dreimal gebetet, gefastet. Und damit er, wenn er mit Leuten betet und nicht gleich Perfektionist und so vollkommen, Bruder, du musst glauben, glauben, glauben und es wird geschehen. Ja, bitte, glaub du jetzt mal selber. Und wie ist es bei dir? Verstehst du, damit ich mich nicht überhebe, diese großen Offenbarungen, der großen Erlebnisse, diese großen Gebetserhörungen, der großen Zeichen und Wunder. Wie sieht es bei dir aus? Glaube! Na ja, bitte, mach das. Mach du mal vor. Ein Problem, das Christen haben. Weißt du, die denken, die anderen müssen das tun, aber wie sieht es bei ihnen selber aus? Du, wenn du nicht mehr weiter weißt, was machst du dann? Ja, glauben. Aber da vergeht dir das Glauben. Und hier Pfahl im Fleisch. Und ich denke, dass Gott schon zulässt bei uns allen, dass noch irgendetwas übrig bleibt. Weißt du, was Gott liest, dass einige Leutchen in Palästina damals, in Israel, als die Kinder Israel das Land einnahmen, dass er einige Leutchen übrig ließ, damit die Israeliten das Kämpfen nicht verlernen. Weißt du, Gott lässt so ein paar Reste übrig in deinem und meinem Leben, so ein paar Problemfälle, so ein paar so Ausländer, so ein paar Parasiten, so ein paar Schmarotzer und so weiter, die dann dich reinlegen, wie die Gibeoniter und so weiter, und dich betrügen, die haben dich reingelegt, und die lässt du übrig, damit du das Kriegen nicht verlernst. Weißt du, die wird's zu wohl. Oh, Halleluja, guck mal, der kann glauben. Aber wenn du hinter den Kulissen guckst, beim Paulus war noch was übrig, vom alten Wesen, vom alten Menschen, von diesem Pharisäer. Das Problem, das viele Christen haben, sie wollen diesen Pfahl, mit der Gnade Gottes so aus dem Körper ziehen. Und ich sag dir, wenn du so einen Stachel aus deinem Körper ziehst, du verletzt und verwundest mehr. Mein Onkel, der hat so einen Granatsplitter im Kopf gehabt. Und dieser Granatsplitter wandelte im Kopf. Und dann hat man ihm geraten, also operieren, aber damals bei uns in Russland, so einen Schädel aufzumachen und operieren, das war ein Kunststück, vor 40, 50 Jahren, also 40 Jahren und so weiter. Dann hat er gesagt, ich lebe damit. Und er hat lang gelebt, ist sogar hier nach Deutschland gekommen, hat noch ein Haus gebaut und alles mögliche. Aber der Splitter wandert im Kopf und es ist nicht rausgekommen. So ein Splitter. Im Kopf. Also, und es hat sich den Weg gebahnt durch die verschiedenen Gehirnzellen und Nerven und der hat gut überlebt und ist nicht blöde gewesen. Weißt du, normalerweise, wenn so im Kopf so ein Granatsplitter wandert, da denkst du, deine Nerven wären kaputt, oder? Nein. Also, damit kann man leben. Du kannst mit dem Pfahl im Fleisch gut leben. Natürlich hat er Kopfschmerzen gehabt. Natürlich hat er so ein Handicap gehabt. Er hat Probleme gehabt, aber die hat er unter die Füße bekommen. Das werde ich nie vergessen, wenn ich hier, jedes Mal, wenn ich so Pfahl im Fleisch und an diesen Stachel denke, denke ich, wie war es beim Onkel Michel? Verstehst du? Wie war es bei dem? Der konnte damit umgehen. Und du musst lernen, mit deinem Problem umzugehen, wie es auch immer ist. Lass dir an meiner Gnade genügen. Gott will sich beweisen und uns zeigen in seiner Macht, dass er stark genug ist, dass er uns durchträgt durch all diese Stürme, durch all diese Versuchungen. Er ist in den Schwachen mächtig. Das ist die Gnade Gottes. Schwache Menschen, und das ist ja verblüffend für mich. Ich denke nur Apostel Paulus. Schwache Menschen bekommen großartige Aufgaben. Und das ist eigentlich, weißt du, auf der einen Seite triumphiert Satan gegen sie. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Bei dir geht's nicht. Aber in dem allen überwinden wir weit. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Das ist der Triumph gegen Satan. Ein Schlag gegen den Teufel. Tut, der glaubt immer. Der gibt immer noch nicht ab. Der kapituliert immer noch nicht. Das ist diese Kraft in den Schwachen mächtig. Wir sind schwach und werden stark. Wir sind nichts und wir werden alles. Das ist die Gnade Gottes. Weißt du, der Satan damals irgendwo in der vorhistorischen Zeit, hat das Maul nicht voll bekommen. Weißt du, er hat sich erhoben. Und jetzt der Diener Gottes, der kann in aller Schwachheit, aller Bescheidenheit, in aller Demut Gott dienen. Und er sagt, guck mal, ich kann's. Ich kann mir das leisten. Und jetzt treten wir das Erbe Satans an, das er damals verlassen hat. Sein Machtbereich wird unser Machtbereich sein. Und Gott will deine Schwächen in Stärken verwandeln heute. Deine Probleme. Er will verwandeln. Gott hat mir eine Prophetie vor Jahren gegeben. Diese Prophetie, die habe ich so festgehalten, also gerade, dass ich meine Proklamationen untergebaut oder reingebaut habe und untergebracht habe. Mach aus deinen Problemen Projekte. Mach aus deinen Problemen Projekte. Kapituliere nicht vor deinem Problem. Mach ein Projekt und sag, nein, ich lasse mich nicht vom Teufel in die Knie zwingen. Ich habe das und ich wach auf und ich versuche, das Optimalste draus zu machen. Mach aus deinen Problemen Projekte. Christen haben Probleme. Paulus hat ein Problem. Weißt du, und als der Herr ihm sagte, lass dir an meiner Gnade genügen, sagte, Dankeschön, ich werde nicht mehr darüber beten, ich werde auch nicht dagegen kämpfen. Je mehr du gegen eine Sache ankämpfst, umso schlimmer wird es. Kämpfe eine Sache und streng dich an und sag, ich widerstehe. Druck erzeugt Gegendruck. Aber wenn du sagst, ich ignoriere, oh, ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen, der Herr hat mich bis hierher getragen, der Herr hat mir bisher geholfen und er wird mir auch weiterhelfen. Weißt du, wenn du dich nicht mehr für das Problem interessierst, interessiert sich auch das Problem nicht mehr für dich. Interessiert dich nicht mehr. Mach dein Problem zum Projekt, mach was Gutes daraus und sag, Herr, alle Dinge müssen zum Besten dienen, auch diese Situation. Mein letzter Gedanke, wenn Gott in dir wohnt, kannst du nicht schwach sein. Und solange Gott in dir wohnt, kannst du nicht schwach sein. Solange Christus in dir wohnt, kannst du nicht schwach sein. Deshalb lass uns stark sein in Gott und lass uns wirklich erfüllt sein von Gott, erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt von Jesus, erfüllt vom Vater. Diese Liebe des Vaters, mein Vater liebt mich. Mein irdischer Vater mag mich vielleicht nicht lieben. Meine irdische Mutter mag mich nicht lieben. Aber mein himmlischer Vater, meine himmlische Mutter lieben mich. Die wollen mich. Die haben mich gemocht und sie haben mich angenommen und sie haben mich fest in ihre Hände gezeichnet und sie lassen mich nicht mehr los. Und dann habe ich kein Problem mehr. Weißt du, wenn ich stark mit Gott verbunden bin, habe ich kein Problem. Ich habe nur Probleme, wenn ich nicht stark mit Gott verbunden bin. Lass uns diese Verbindung so herstellen, so gut wie möglich. Lass uns Gott bitten, Herr, erfülle diesen Tempel. Erfülle ihn mit deinem guten Heiligen Geist. Wir stehen auf und wir gehen in die Gegenwart Gottes. Vater, ich danke dir, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, du hast gebeten, den Vater schickt den Heiligen Geist. Und jetzt bittest du auch hier für uns, dass der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt. Und wenn der Heilige Geist da ist, haben wir ein Siegesleben. Wenn der Heilige Geist da ist, haben wir die Gnade Gottes, haben wir die Barmherzigkeit Gottes, sind wir offen für die Geschenke und Gaben des Herrn und empfangen die Gaben des Herrn. Empfangen Liebe, empfangen Geduld, empfangen Glauben, empfangen alles, was der Himmel hat. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Herr Jesus, und wenn Kinder Gottes irgendwo da sind und sie haben noch Probleme, Herr, wecke sie auf. Öffne ihnen die Augen, brich mit ihnen das Brot heute, so dass sie sehen, dass du es bist, der mit ihnen gesprochen hat, der ihnen hier dieses Wort geschenkt und gegeben hat. Und Herr, wenn sie irgendwo mit dem Pfahl im Fleisch nicht klarkommen, zeige ihnen, wie der Apostel Paulus es gemacht hat, sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Meine Kraft, sagst du, Herr, ist in den Schwachen mächtig. Und ich danke dir, dass du in jedem schwachen Bruder, in jede schwache Schwester mächtig bist. Halleluja. Preise Gott, Bruder und Schwester. Sag Gott Danke, dass er in dir, Schwächling, stark ist. Dass er in dir, Schwächling, mächtig ist. Dass er in dir, Schwächling, alles kann und alles schafft und alles macht. Wir preisen Gott. Lass uns zusammen anbeten und rühmen und ihm danken. Herr, du hast die Schwächlinge gewählt. Das, was nichts ist, hast du erwählt. Herr, das, was unten durch ist in dieser Welt, das hast du herausgewählt und aus diesem Nichts etwas Wunderbares gemacht. Vater, das Schwache hast du dir erwählt. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jeden schwachen Bruder, jede schwache Schwester stärkst mit übernatürlicher Kraft, mit der Gnade Gottes. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jeden stärkst und jeden erquickst. Danke, Jesus. Halleluja. Und mach deine Probleme zu deinen Projekten. Halleluja. Streck die Hände aus und segne deine Probleme. Oh, Halleluja. Wink deinen Problemen zu und sag, mach wie ein Priester und segne. Mach ein Segenszeichen mit deinen Händen über deine Probleme, über deine Familie, über deine Finanzen, über deine Arbeit, über deine Gesundheit. Mach einfach, nimm die Segenshaltung ein. Und immer wieder, wenn solange deine Hände oben zum Segnen sind, wird Amalek, der Feind Gottes, nicht siegen. Wirst du keine Probleme haben, wirst du triumphieren. Lass deine Hände, deine segnenden Hände, deine betenden Hände oben und Gott wird mit dir sein und Gott wird Geschichte machen und Gott wird deine Situation verändern. Vater, ich danke dir, dass wir nicht verzweifeln müssen, sondern uns an deiner Gnade genügen lassen dürfen. Amen.